Kapitel 5 Etwas ganz Besonderes.
Ein Dämon, also ein Dämon? Das Ding sah nicht wirklich wie ein Dämon aus. Ich bitte euch, ein Dämon hatte gefährlich zu wirken. Der Hölle entsprungen, Schwefelatem, satanische Aura, infernalischer Körpergeruch. Ist schon klar, was ich meine.
Bücherdämon, bitte, wenn der Meister so freundlich wäre,
schmatzte das Ding, während es genüsslich Füllertinte aus meinem Heft schlürfte.
Dämon ist ein wenig unhöflich.
Legten Dämonen Wert auf Höflichkeit?
Aber meinetwegen, ob mit oder ohne Bücher davor, das Ding war klein, hässlich und absolut übernatürlich. Und es nannte mich Meister, woran man sich gewöhnen konnte. Es regelte sich unter Opas alter Vergrößerungslampe und sonnte sich im Halogenlicht. Es sah echt aus. Nicht wie eine Attrappe oder so, sondern wie ein echtes lebendes Wesen.
Ich kann mir deinen Namen echt nicht merken, gestand ich.
Fausto Flamingo Esteban de Rioja, der Dritte,
schnurrte der Bücherdämon und reckte sich.
Aber der Meister kann gerne Fausto sagen.
Fausto, okay. Was für ein bescheuerter Name, beschloss ich. Noch eine Spur dämlicher als Josef. Vielleicht konnte ich das Ding ja an einen Zoo verkaufen, überlegte ich, oder es in ein Terrarium sperren, eine Webcam draufhalten und für die Bilder im Internet Geld verlangen. Hoffentlich haut es nicht ab, ehe ich Werners altes Plastikterrarium aus dem Keller geholt hatte.
Fausto also, sagte ich. Und, würdest dir was ausmachen, wenn du erstmal hier bleibst? Also nicht in meinem Dortcheft, sondern in meinem Zimmer. Ist jetzt gerade nicht so aufgeräumt, klar?
Fausto stört sich nicht an etwas Unordnung, denn es ist die Unordnung des Meisters.
Ehrfürchtig schaute sich der Dämon in meinem Zimmer um und verschlang mit gierigen Blicken die wenigen Bücher, die chaotischen Schulsachen unter dem Bett, den verknäulten Wäscheberg unten im Kleiderschrank.
Fausto hat immerhin 27 Jahre im Altpapier geruht.
Altpapier? Das erklärte einiges, zumindest wie Fausto unter mein Bett gekommen war.
Ich schenkte dem schimmeligen Pappkarton unter dem Fußende einen misstrauischen Blick. Vielleicht sollte ich einmal ein ernstes Wort mit Hanne wechseln, über ihre Angewohnheit, Müll in die Wohnung zu schleppen und so weiter.
Und du frisst echt nur Schreibfehler, ja?
Wollte ich sicherheitshalber wissen. Keine Möbelstücke, keine Kleintiere und vor allem keine Körperteile.
Fausto verzog die Lippen zu einer pechschwarzen, haarigen Schnute. Er sah irgendwie verlegen aus.
Fausto hat ohne Erlaubnis aus dem Heft gefressen. Er hat eigenmächtig versucht, die leer gefressenen Seiten zu füllen. Das ist mehr als frevelhaft.
Moment, Fausto hatte Seiten gefüllt?
Plötzlich fügte sich in meinem Kopf alles zusammen. Eine verschwundene Hausaufgabe, unbekannte Aufsätze in meinem Heft, seltsame Texte, die hier und dort in meinem Rucksack auftauchten. Das ergab eine Gleichung mit zwei Unbekannten und Fausto war die Lösung.
Ich schnappte den Bücherdämon, schloss beide Hände fest um ihn. Nur sein Gesicht und das Horn schauten oben heraus. Er war warm und leicht wie ein borstiger Hamster und blinzelte mir träge zu. Ein wenig erinnerte er mich an Charlie.
»Du hast meinen Aufsatz geschrieben«,
flüsterte ich ihm zu.
»Du steckst hinter den ganzen Hausaufgaben.«
Fausto wich meinem Blick aus. Täuschte ich mich oder lief er um die Nase sogar ein bisschen rot an, bei dem ganzen Fell schwer zu beurteilen?
»Die Schrift des Meisters war hochfehlerlich. Fausto hat schamlos alles verspeist«,
gestand der Bücherdämon.
»Und Fausto konnte den Meister doch nicht ohne Hausaufgaben in die Schule lassen. Das wird geregelt im Dämonenkodex, Grundregel Nummer 2. Ist der Meister ohne Hausaufgaben, wird der Dämon 7 Tage lang geschlagen.«
Fausto presste alle 12 Finger auf den Mund.
»Jetzt hat der dumme Dämon eine Grundregel verraten. Das wird schwer bestraft. Steht alles im Dämonenkodex, Grundregel...«
Ein schwerer Körper schlug von außen gegen meine Zimmertür. »Joschel«, rief meine Mutter, »hast du wieder abgeschlossen?«
Langsam senkte sich die Türklinke.
»Weg mit dir«,
fuhr ich den Dämon an.
Als Hanne etwa 3 Sekunden später ins Zimmer stürmte, war Fausto verschwunden. Ein tiefschwarzer Fleck glänzte auf dem Teppich. Der Dämon war einfach versickert, auf dem Teppichmuster zerschmolzen. Meine Mutter wedelte mit einem Briefumschlag.
»Der Heiko hat geschrieben«,
sagte sie atemlos. Auf ihren Wangen glühten samtrote Flecken, wie sie sonst nur meine Hochbegabung oder eine dreistündige Meditation auf der Heizdecke hervorrufen konnten. »Der Papa, meinst du«, sagte ich. Sie betrachtete mich kritisch.
»Du weißt, was ich von solchen Verniedlichungsbegriffen halte. Also, er hat geschrieben. Dir, nicht mir.«
Sie schielte auf den Brief.
»Willst du nicht wissen, was drinsteht?«
»Nö, gucke ich mir vielleicht nächste Woche an«, sagte ich. Das ging Hanne gar nichts an. Und ihr gieriger Blick musste bestraft werden. »Kannst du zu den anderen packen?« Ich wies auf den hervorquellenden Stapel Altpapier unter dem Kopfende meines Bettes. Hanne legte den Brief mitten auf meinen Schreibtisch. Ihr eingebauter Hanne-Radar schien zuverlässig, jedes Detail meines Privatlebens zu registrieren.
»Was hast du mit dem Teppich gemacht?«
fragte sie. »Gefärbt.«
»Schwarz? Du weißt, ich habe noch jede Menge Batikfarben im Keller.«
Hanne ging mit raschelnden Gewändern in die Hocke, um den Fausto-Fleck zu inspizieren. Aber ehe sie ihn betatschen konnte, stellte ich meinen Fuß drauf. »Ich experimentiere mit schwarzer Farbe«, sagte ich streng. »Wegen der Stimmung und so.« Als ich Hanne vertrieben hatte, schloss ich die Zimmertür ab, schob einen Stuhl unter die Klinke, hängte ein T-Shirt vor das Schlüsselloch und öffnete den Brief. »Lieber Josef, wie ich hörte, geht es dir in der Schule zurzeit ganz besonders gut. Deswegen möchte ich dir auch eine besondere Freude machen. Ich bin Ende nächsten Monats für eine Woche in Hamburg und möchte im Anschluss einige Tage bei euch verbringen. Wenn du magst, können wir für die Herbstferien eine kleine Reise planen, nur wir zwei, und uns ein bisschen besser kennenlernen. Frag erstmal deine Mutter, ob es ihr passt, wenn ich euch besuche. Ich werde im Hotel übernachten. Und schreib zurück, wenn du in dem ganzen Trubel Zeit dafür findest. Es freut sich, Papa. PS. Ich weiß, wir haben lange nichts mehr voneinander gehört, beziehungsweise hast du vielleicht auch nichts von mir hören wollen. Aber kann es nicht Zeit sein, einen Neuanfang zu wagen? Ich starrte gefühlte 30 Minuten auf das Papier und die feine, saubere Handschrift von Heiko Fittig. Es ging mir in der Schule besonders gut. Heiko ließ sich wieder Papa nennen und ich hatte nichts von ihm hören wollen.
Ich?
Okay, ich antwortete schon lange nicht mehr auf seine Briefe. Der letzte kam zu Ostern. Aber hatte ich seine Jugendweihe verpasst, weil ich auf irgendeinem Bankett mit dem hessischen Ministerpräsidenten rumhängen musste? Hatte ich ihn mindestens 5-mal nach Hause eingeladen, um ihn im letzten Moment wieder auszuladen? Schickte ich ihm zu Weihnachten Briefe, die ungefähr so spontan und aufrichtig klangen wie die Dankesschreiben des angeblichen somalischen Waisenkindes, das Hanne vor 5 Jahren im Internet adoptiert hatte, dem sie jeden Monat 20 Mäuse nach Afrika schickte und das auf den Fotos keinen Tag älter geworden zu sein schien? Dieser Brief war so nutzlos, so verlogen, so rundherum falsch, dass er nicht einmal einen Platz im zerknülltesten aller Stapel unter dem Bett verdient hatte. Dachfenster auf, ab in die feuchte Regenrinne, das wäre angemessen gewesen. Und doch nagte das Schreiben an mir. Heiko Fittig wollte mich ein bisschen besser kennenlernen und wünschte sich offensichtlich, dass ich ihn leiden konnte. Ich hockte auf der Bettkante, der Brief klebte an meinen Fingern und ging einfach nicht ab, und mir fiel nicht ein, wohin ich ihn legen sollte.
»Wenn der Meister das Stückchen Papier nicht mehr braucht, der Bücherdämon würde einen appetitlichen Nachschlag nicht von sich weisen.«
Fausto huschte neben mir auf die Decke und schielte gierig auf den Brief. Seine Nüstern zitterten. Ich ließ mich rückwärts auf die Matratze sinken und hielt Fausto den Brief entgegen. »Das ist nichts für dich«, sagte ich. »Keine Rechtschreibfehler, würde ich sagen.« Fausto schnüffelte am Papier.
»Ganz und gar unfehlerlich«,
stellte er schließlich fest.
»Wie außerordentlich ordinär und unappetitlich.«
Ich brauchte frische Luft, also stemmte ich mich in die Pedale und bretterte die Haltenhoffstraße hoch, vorbei an der Goetheschule mit ihren grauenhaft musikalischen Schülern. Selbst jetzt, kurz vor 9 abends, schallte immer noch quietschige Orchesterblasmusik vom Gelände. Allmählich kriegte ich wieder einen klaren Kopf. Fausto, also. das war das Geheimnis. Ich war überhaupt nicht hochbegabt. Wer hätte das gedacht, liebe Hanne? Wie schmeckt Ihnen das, Frau Dr. Rohrbach? Keine nächtlichen Eingebungen, keine genialen Inspirationen, kein verborgenes Talent, das darauf wartete, langsam an die Oberfläche zu kommen. Fausto, das war alles. Mehr gab es nicht. Und braucht es überhaupt nicht zu geben. Fausto, das war das Krasseste, das Beste, das Aufregendste, was mir in meinem ganzen Leben passiert war. Der Dämon durfte zwar niemals, niemals mein Zimmer verlassen, wenn ich ihn ernsthaft behalten wollte, aber solange er unter meinem Bett hockte und meine Rechtschreibfehler fraß und hin und wieder locker ein paar Seiten vollschrieb, war alles im grünen Bereich. Das Leben hatte eine sehr, sehr gute Wendung genommen. Ich hatte einfach Glück. Als ich nach Hause kam, 9:45, nass geschwitzt, die Jacke feucht vom Regen, war niemand da. Meine Zimmertür stand offen. Hanna hatte mit Sicherheit wieder herumgeschnüffelt. Ich achtete sonst penibel darauf, meine Tür geschlossen zu halten. Was hatte sie hier zu suchen gehabt? Weitere Beweise meiner Superkräfte sicherstellen? Kichererbsenstaub in der Raumluft verteilen? Wollte sie das Kopfkissen fotografieren, auf das ich jede Nacht meinen synapsenschweren Kopf bettete? Nutzlose Hülsenfrüchte in den Kissenbezug einnähen? Oder einfach nur den aktuellen Brief meines Vaters beschnuppern? In meinem Bücherregal gegenüber dem Bett stand ein schimmernder, nagelneuer Fernseher. War das eine Luftspiegelung? Eine Täuschung meines überstrapazierten Nervensystems? Einige Minuten stand ich wie versteinert auf der Schwelle meiner Zimmertür. Okay, ich hatte schon größere Fernseher gesehen. Das flache, nach fabrikneuer Elektronik duftende Teil in meinem Bücherregal war nur ein ganz bisschen größer als das halbdefekte Nostalgiegerät im Wohnzimmer, aber egal, das war ein Fernseher. Ausgerechnet in meinem Zimmer, das Hanne wegen der kosmischen Schwingungen am liebsten komplett ohne Elektrizität eingerichtet hätte. Glaubt es oder nicht, aber meine Mutter hatte was gegen Steckdosen, sie machten ihr Angst. Matt und finster spiegelte sich das Zimmer im Glas. Ich näherte mich vorsichtig, ließ die nasse Jacke auf den Boden fallen und betastete das Gehäuse mit den Fingerspitzen. Fühlte sich echt an. Ehe ich mich endgültig entschieden hatte, ob ich den Fernseher ausprobierte oder ihn zu meinem Bett trug und liebevoll zudeckte oder lieber ein Aspirin nahm und mich schlafen legte, hörte ich Schlüssel an der Haustür klimpern. Dann war es still. Dann klimperte es wieder. Stille. Und nochmal von vorn. Hörte sich irgendwie verdächtig an. Aber welcher Einbrecher war so bescheuert und probierte alle seine Nachschlüssel aus, wenn jemand zu Hause war? Ich schlich zum Türspion und presste das Auge dagegen. Ich blickte in Hannes verzerrtes Gesicht. Nass und fröhlich sah es aus.
Joschel!
Rief sie.
Mach die Tür auf! Ich weiß, dass du am Kuckauge stehst. Ich komme mit dem Schlüsselbund nicht zurecht.
Sie hatte wirklich Röntgenaugen. Unheimlich. Meine Mutter roch nach Sekt. Du riechst nach Alkohol, teilte ich ihr mit.
Weil ich welchen getrunken habe.
Ein merkwürdiger Glanz lag über ihren Augen. So ähnlich hatte Charlie geguckt, als an seinem linken Auge mal ein Tränenkanal verstopft war. Kurze Zeit später war er einseitig erblindet. Na herrlich, sagte ich.
Ich war so glücklich, Joschel. Weißt du, du machst mir so viel Freude. Da habe ich mit Birgit im Frauenladen ein Sektchen getrunken. Hast du ihn schon gesehen? Nicht wahr, Joschel, du hast ihn schon gesehen, oder? Du guckst so seltsam. Hast du geweint?
Ich weine nicht, sagte ich.
Na klar weinst du, sagte Hanne. Ich höre dich doch manchmal durch die Wand.
Vielleicht hatte sie auch Röntgenohren. Hanne packte mich an der Schulter, schob und drängelte mich durch die Wohnung bis in mein Zimmer. Schließlich starrten wir beide auf den Fernseher.
Das ist ein Fernseher,
krächzte ich. Mein Mund fühlte sich so trocken an, als hätte ich ihn sorgfältig durchgeföhnt.
Der ist für dich,
sagte Hanne. Auf ihren blassen Wangen leuchteten dunkelrote Notengeilheitsflecken.
Weil du mir so viel Freude machst, Joschel. Weil du dich so frei und gut entfaltest.
Hast du den echt nüchtern gekauft?
Nickte sie das Teil morgen früh, völlig verkatert zurück zum Mediamarkt brachte.
Nimm ihn einfach,
antwortete Hanne mit schriller Stimme.
Frag nicht lange, sondern freu dich doch mal richtig.
Aber früher warst du doch eher so gegen Fernseher für Jugendliche.
Eher so stand an dieser Stelle für kompromisslos, fanatisch an der Grenze zur Gewaltbereitschaft. In der Allegra stand, dass die meisten Familien deswegen verarmen, weil sie sich zu viele Elektrogeräte kaufen.
Ich bin gegen Fernseher, Joschel. Aber du hast ihn dir schon so lange gewünscht und du entwickelst dich so gut, wenn man dich nicht ständig einschränkt und dir unnötige Grenzen setzt. Das ist mir nochmal klar geworden.
Ein mächtiger Schluck auf warf Hanne beinahe um. Sektgeruch wehte durchs Zimmer. Unter dem Bett raschelte es. Hanne schien es überhört zu haben.
Okay, sagte ich.
Endlich kam bei mir Freude auf.
Ich nehme ihn.
Der Fernseher starrte mich ausdruckslos mit seiner rotglimmenden Leuchtdiode an. Es war zwecklos, ihm etwas vorzumachen. Er wusste Bescheid. Er durchschaute mein Gespinst aus Täuschung und Verrat. Der zerknüllte Brief meines Vaters lag auf der Fensterbank. Kann es nicht Zeit sein, einen Neuanfang zu wagen?
Du bist etwas ganz Besonderes, Joschel,
sagte meine Mutter und tätschelte auf meiner Schulter herum.
Ja, sagte ich. Und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich auch so, wie etwas Besonderes. Ich war Joschel Fittig. Ich hatte zwar einen dämlichen Vater, der nur gelegentlich so tat, als wäre er einer, aber ich hatte einen Fernseher und einen Bücherdämon. Ich hatte einfach Glück.